Liebe Gemeinde, vorletzte Woche war ich in Stuttgart-Birkach zur Vikarsausbildung. Dort hat uns Vikarinnen und Vikaren ein Bestatter die Geschichte einer Frau erzählt, deren Mann kurz davor verstorben war. Sie ging regelmäßig an einem Fluss spazieren und plötzlich stand immer am anderen Ufer ihr verstorbener Mann. Das geschah mehrere Tage hintereinander. Sie traute sich fast nicht mehr, diese Begebenheit ihrer Familie zu erzählen. Sowas ist doch verrückt. Bei der letzten Begegnung an diesem Fluss winkte ihr Mann herüber, sie winkte ihrem Mann hinüber und seitdem ist ihr Mann ihr an dem Fluss nicht mehr begegnet. Für uns Hörer, wie auch genauso wie für die Angehörigen jener Frau, klingt so etwas, als ob die Psyche der Frau ihr einen seltsamen Streich gespielt hat. Vielleicht könnte man solche Gedanken auch beim Lesen der Osterbotschaft haben. Ich lese aus dem Predigttext aus Matthäus 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg von dem Grab, mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, die beiden Frauen gehen an das Grab. Nicht etwa in der Hoffnung, dass am Grab etwas geschehen könnte. Nein, es ist bei den beiden im Kopf und auch im Herz angekommen. Jesus ist tot. Beide haben sie seiner Hinrichtung bis zum bitteren Ende beigewohnt. Beide Frauen haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie haben mit ihm mitgelitten. Und als sie da ans Grab gingen, waren sie schon nicht mehr in dem Schock, der nach der Mitteilung einer Todesnachricht einen überfällt. Nicht mehr in dem Schock, in dem man nicht wahrhaben kann, was da passiert ist. Nein, beide Frauen waren schon einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter auf dem Weg des Abschiedes von Jesus. Sie kamen, um das Grab zu besehen. Sie wollten Jesus noch einen letzten Liebesdienst erweisen. Durch das rasche Begräbnis am Karfreitag war sein Leichnam ja nicht mehr hergerichtet worden. Das wollten sie jetzt, nach dem Ruhetag, nachholen. Nein, Hoffnung auf Auferstehung gab es für die beiden nicht. Vergessen die Worte, die Jesus über seinen Tod gesagt hat. Unbedacht die Ankündigung seiner Auferstehung. Kein Wunder, denn der Tod hat Jesu Worte zum Schweigen gebracht. Die Wirklichkeit seines Todes hat Jesu Worte offensichtlich als leeres Gerede entlarvt. Die beiden Frauen, Maria und Maria, Sie gehen deswegen nicht etwa mit einem Korb voller Essen und Trinken ans Grab, denn ein Auferstandener hat ja sicher Hunger und Durst. Nein, sie gehen ans Grab, um den toten Jesus zu sehen. Sie gehen an das Grab Jesu, genauso wie wir an unsere Gräber gehen, um Abschied zu nehmen. Ohne Hoffnung. Der große, schwere Stein ist vor Jesu Grab. Und er wird dort bleiben, bis Jesu Leichnam verwest ist und nur noch ein kleines Häuflein, Knöchlein übrig bleibt. Jesus ist tot und er wird auch nicht mehr lebendig. Doch nun, die armen Frauen, Erdbeben, Blitze und ein strahlender Engel, der den Stein wegwälzt und sich dazu noch frech auf den Stein draufsetzt, als wollte er sagen, diesen Stein rollt niemand mehr vor dieses Grab. Verkehrte Welt, die Wächter, die das Grab bewachen, sie werden wie tot. Und der tote Jesus soll lebendig sein. Kein Wunder, dass die Frauen sich fürchten. Zu trauern ist ja schon fast mehr Stress, als ein Mensch allein bewältigen kann. Und dann noch so ein Engel, der das Grab schändet. Die Frauen laufen weg. Einerseits in Furcht, andererseits in großer Freude. Freude, weil doch Hoffnung aufkommt. Aber Furcht davor, dass sich das Ganze vielleicht doch als Hirngespinst entlarven könnte. Ja, wir erfahren nicht einmal, ob die beiden sich die Mühe gemacht haben, überhaupt in das Grab hineinzusehen und sich zu überzeugen, ob das Grab denn wirklich leer ist. Wir hören nur, dass sie schnell weglaufen. Vielleicht doch nur ein Hirngespinst, das sich bei einem zweiten Blick wie eine Seifenblase entpuppt, die zerplatzt. Hat die überstrapazierte Psyche den beiden Frauen doch einen Streich gespielt? Die beiden Frauen schlagen sich aber nicht mit solchen Fragen herum. Sie denken nicht darüber nach, ob sie jetzt wirklich einem Engel begegnet sind oder nicht. Sie fragen nicht danach, ob sie vielleicht nur ihren eigenen Wahnvorstellungen erlegen sein könnten. Sie denken auch nicht daran, dass die Jünger sie vielleicht als überdrehte Waschweiber beschimpfen könnten. Sie überlegen auch nicht, dass man sie für diese Geschichte, die sie da erzählen wollen, vielleicht in die Klapsmühle stecken könnte. Nein, sie machen sich einfach auf und tun das, was der Engel ihnen gesagt hat. Und sie tun gut daran. Denn am Grab selbst gibt es nichts mehr zu sehen. Nur ein leeres Grab. Und ein leeres Grab kann ja auch durch den Rauch des Leichnams zurückbleiben. Nein, das leere Grab würde selbst dann nichts aussagen, wenn es bei einem zweiten und dritten und vielleicht vierten Blick immer noch leer wäre. Wo der Tote geblieben ist, der hier gelegen ist, das verrät kein stummes, leeres Grab. Darum ist es gut, dass die beiden Frauen hier am leeren Grab nicht stehen bleiben. Sonst wären sie nämlich nicht dem begegnet, der in dem Grab gewesen ist. Den beiden Frauen kommt plötzlich Jesus entgegen. Jesus selbst ist es. Und Jesus ist höchst lebendig. So quicklebendig, dass Maria und Maria ihn anfassen können. In der Tat, kein kalter, lebloser Leichnam, sondern ein lebendiger Jesus. In der Tat, kein flüchtiges Hirngespinst, das sich, wenn man danach greift, in Luft auflöst, sondern ein lebendiger Jesus, der sich greifen, der sogar festhalten lässt. Für die beiden Marias ist nun klar, das leere Grab war keine Sinnestäuschung. Der lebendige Jesus ist keine Einbildung. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Danach werden die beiden Frauen selbst zu Engeln. Sie werden zu Jesu Boten, zu Osterboten. Von Jesus werden sie nochmals zu den Jüngern gesandt. Die beiden Frauen bringen den Jüngern die Nachricht von der Auferstehung. Und wir heute? Was ist mit uns, wenn wir diesen Bericht über den Ostermorgen dieser beiden Frauen hören? Klingt der Predigttext des Matthäus-Evangeliums in unseren Ohren nicht etwa genauso wie fabelhaft wirres Gerede von jemand, der zurzeit vielleicht etwas zu viel durchmachen muss? Mein naturwissenschaftlich geschulter Verstand hebt skeptisch den Finger und wirft ein: Das kann doch nicht sein. Tod ist Tod. Auferstehung, das kann es nicht geben. Der ganze Bericht, doch nur verworrener Quark? ein Produkt von Leuten, die nicht einsehen wollen oder können, dass Jesus, wie alle andere vor ihm und nach ihm, gestorben ist und tot ist. Da scheint es auch zunächst wenig zu helfen, wenn wir uns an das erinnern, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Paulus schreibt an die Korinther. Die Korinther hatten mit der Auferstehung Jesu auch ihre Probleme. Er schreibt ihnen von mehr als 500 Zeugen, die den auferstandenen, lebendigen Jesus selbst gesehen haben. Lebendige Augenzeugen für den lebendigen Jesus. Auch wenn damals vielleicht tatsächlich noch einige am Leben waren, heute, in unserer Zeit, sind doch alle tot. Wer kann uns beweisen, dass Jesus wirklich lebendig ist? Gut, wenigstens geht die ganze Sache nicht mehr auf zwei überspannte Frauen zurück, sondern auf einige Leute mehr, die da was erlebt haben wollen. Mehr Leute täuschen sich vielleicht etwas weniger als zwei. Aber vielleicht gab es eine Massenpsychose. Vielleicht haben sie sich auch nur verabredet und nachgeklappert, was ihnen der gelehrte Paulus da vorgekaut hat. Wer kann uns heute beweisen, dass Jesus Christus wirklich lebt? Ach, wenn wir doch auch nur in das leere Grab schauen könnten. Oder vielleicht sogar den lebendigen Jesus sehen, ihn vielleicht sogar berühren. Das wäre ein wirklicher Beweis. Aber in Jerusalem gibt es viele leere Gräber. Und von Jesus-Erscheinungen hört man heutzutage selten. Wer kann uns denn heute noch beweisen, dass Jesus wirklich lebt? Erinnern wir uns an das, was den beiden Frauen widerfahren ist. Zuerst standen auch sie nur vor einem leeren Grab, vor einem stummen Grab. Einen Beweis für die Auferstehung Jesu haben sie zunächst nicht in die Hand bekommen. Allerdings wurden sie von einem Engel, von einem Boten Gottes angesprochen. Der Engel bezeugte ihnen die Auferstehung. Und auf dieses Wort, auf dieses Zeugenwort hin handelten sie. Und dieses Wort hat die beiden Frauen auf den Weg gebracht. Auf den Weg, auf dem sie dem lebendigen Jesus selbst begegnet sind. Und auf diese Weise sind die beiden Frauen dann auch selbst zu Engeln, zu Gottesboten für die 11 Jünger geworden. Und die beiden Frauen haben ihrerseits den Jüngern den Weg gewiesen. So, dass die Jünger selbst dann später Jesus begegnet sind. Ja, und solche Zeugen des lebendigen und auferstandenen Jesus, die gibt es in der Tat auch noch heute. Menschen wie du und ich, die in ihrem Leben den auferstandenen und lebendigen Jesus erleben. Die selbst erfahren, dass Jesus lebt. So bezeugt zum Beispiel der Sänger Bob Dylan: Sie wollen Beweise von mir, dass Jesus lebt und mein Herr ist? Hier in meinem Inneren ist er. Was wollen Sie noch für Beweise? Solche Zeugen erzählen uns, wie sie Jesus in ihrem Leben erleben, wie Jesus ihnen Freude gibt, wie Jesus ihr Leben verändert. Sie bezeugen uns, dass Jesus lebt, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Wenn wir uns anstecken lassen und uns auf den Weg machen, dann werden auch wir dem auferstandenen Jesus begegnen. Dann wird er uns selbst zeigen, dass er lebt. Vielleicht nicht unbedingt so, wie wir es erwarten oder wie wir uns es wünschen würden, aber dafür so, wie wir es brauchen. Dann erleben wir, Jesus lebt. Dann werden wir auf einmal selbst zu Zeugen der Osterbotschaft. Wichtig ist dabei nicht, dass wir ein Glaubensbekenntnis aus dem FF herauf und herunterrasseln könnten. Wir sind Zeugen für den auferstandenen Jesus mit unseren Zweifeln. Der Engel hat von den beiden Frauen nicht verlangt, dass sie frei von Zweifeln sein sollen. Er hat ihnen kein Bekenntnis abverlangt. Er hat nicht gefordert, dass sie frei von Furcht sein müssten. Stattdessen hat er sie nur auf den Weg geschickt. Geht da lang und auf diesem Weg sind sie Jesus begegnet. Und so sind sie dann letzten Endes vom Auferstandenen selbst überzeugt worden. So will auch Jesus nicht, dass wir unsere Zweifel und unsere Fragen einfach beiseite schieben und verleugnen, sondern er weist uns den Weg. Wenn wir auf diese, seine Wegweisung vertrauen, dann wird er uns begegnen, uns überzeugen, uns zeigen, dass er lebt. Jesus selbst zeigt uns, dass er auferstanden ist. Er selbst zeigt uns, dass er keineswegs nur ein eingebildetes Hirngespinst ist. Er persönlich macht uns zu seinen Osterzeugen. Das müssen, ja das können wir gar nicht aus uns selbst heraus. Zeugen, wir werden zu Zeugen, denen die Menschen um sie herum abspüren, dass wir nicht aus eigener Kraft reden, sondern unser Zeugnis wird durch den Geist Gottes bekräftigt. So werden aus ganz normalen Menschen, wie du und ich, Osterzeugen. Bleibt noch eine Frage. Wo stehen sie? Starren sie noch in das leere Grab und grübeln, ob das sein kann? Hat ihnen noch kein Engel bezeugt, dass Jesus lebt? Dann ermutige ich sie, hören sie auf die Zeugen, auf die Gottesboten um sie herum und begeben sie sich auf den Weg des Glaubens. Fangen sie an zu gehen, indem sie Jesus sagen, dass sie eben zweifeln und dass ihnen der Glaube schwerfällt. Bitten Sie Jesus, dass er anfängt, Sie zu überzeugen. Jesus ist treu und wird eine solche ernsthafte Bitte nicht überhören. Wer so bittet, dem wird sich Jesus offenbaren und zeigen, dass er lebt. Wo stehen Sie? Haben Sie etwa schon das leere Grab gesehen und Ihre Engel, Ihre Gottesboten reden hören, aber Sie zögern noch, den Weg zu gehen, auf dem Ihnen Jesus begegnen will? Dann ermutige ich Sie, gehen Sie. Jesus wird Ihnen nicht mehr auftragen, als Sie auch schaffen können. Denken Sie an den ungläubigen Thomas. Jesus hat sich auf ihn gezeigt, trotz aller Zweifel oder vielleicht auch gerade wegen seiner Zweifel. Jesus will nicht, dass Sie Ihren Zweifel und Ihren Unglauben verleugnen. Aber er will, dass Sie das weitersagen, was Sie bereits erlebt und erfahren haben. Wo stehen Sie? Waren Sie vielleicht schon einmal ein überzeugter Osterzeuge, haben aber dann in den Irrungen und Wirrungen des Lebens etwas die Überzeugung verloren? Haben Ihnen die Zweifel und die kritischen Anfragen anderer die Osterfreude genommen? Oder hat Ihnen das Leiden der Welt oder vielleicht auch eigenes Leiden die klare Begegnung mit dem Auferstandenen verdunkelt? Dann ermutige ich Sie, erinnern Sie sich, wie Sie selbst den Auferstandenen und den lebendigen Jesus erlebt haben. Fragen Sie auch andere Osterzeugen, wie Sie jetzt Jesus lebendig erleben und bitten Sie Jesus, Sie erneut zu überzeugen. Wo stehen Sie? Sind Sie schon zum freudigen Zeugen geworden? Dann bezeugen wir gemeinsam. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.